SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Bönisch. Guten Morgen. Was im Gesundheitswesen, was bei der gesetzlichen Krankenversicherung auf uns zukommt, ist jetzt bekannt und stößt erwartungsgemäß auf Kritik. Wegen der geplanten Einsparungen warnen Krankenhäuser und Ärzte vor einer schlechteren Patientenversorgung. Der Sozialverband Deutschland findet, die Einschränkung der beitragsfreien Mitversicherung für Eheleute sei ein Fehler. Diese sei Teil des Solidarprinzips, sagte Verbandschefin Michaela Engelmeier dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der Chef der Technikerkrankenkasse Jens Baas lobte die Sparpläne zwar, äußerte im ZDF aber ebenfalls Kritik.
Wenn wir uns anschauen, wo sie jetzt Vorschläge gemacht hat, dann muss man sagen, kommt die pharmazeutische Industrie relativ gut weg. Ich finde doch, hätte man deutlich mehr sparen können, ohne auch in der Versorgung zu gefährden. In den beiden anderen Blöcken, bei den Krankenhäusern und bei den Ärzten, wird auch gespart, muss glaube ich auch. Aber gerade die pharmazeutische Industrie wird noch ein bisschen zu sehr geschont.
Gesundheitsministerin Nina Wagen von der CDU hatte gestern Details zum geplanten Reformpaket vorgestellt. Professor Ferdinand Gerlach, Vizevorsitzender der Finanzkommission Gesundheit, die die Vorschläge erarbeitet hat, verteidigte die Pläne in den Tagesthemen in der ARD.
Das wird zumindest ein großer Wurf, wenn man daran denkt, dass im nächsten Jahr 15,3 Milliarden Euro fehlen. Und wenn da nichts passiert, dann würden die Beiträge der Versicherten steigen. Und das Paket, was die Ministerin heute vorgestellt hat, würde ausreichen, um diese Lücke zu schließen. Es wäre sogar möglich, wenn unsere Empfehlungen umgesetzt werden, dass die Beiträge sinken.
Jetzt muss sich das Bundeskabinett mit den Reformvorschlägen für das Gesundheitssystem befassen, diese beschließen, bevor dann, wenn alles klappt, vor der Sommerpause Bundestag und Bundesrat darüber entscheiden. Die Reform der gesetzlichen Krankenkassen, des Gesundheitssystems, das ist eine Herausforderung für die schwarz-rote Koalition. Hinzu kommt die Energiepreiskrise. Welche Entlastungen wirklich etwas bringen, darüber wird seit Wochen diskutiert. Die Europäische Union will nun laut einem Medienbericht die Stromsteuer senken, weil die Öl- und Energiepreise und die Erdgaspreise als Folge des Iran-Krieges stark gestiegen sind. Die Nachrichtenagentur Bloomberg zitiert aus einem Entwurf der EU-Kommission, wonach auch der Ausbau der erneuerbaren Technologien beschleunigt werden soll. Flugreisende, die Lufthansa gebucht haben, brauchen die ganze Woche starke Nerven. Seit Mitternacht läuft ein zweitägiger Streik des Kabinenpersonals. Dazu aufgerufen hat die Gewerkschaft UFO, und zwar bei der Lufthansa und bei der Tochter Cityline. Morgen und am Freitag bestreikt dann erneut die Pilotengewerkschaft Cockpit, die Lufthansa sowie die Tochter Cityline und einen Tag lang auch Eurowings. Aus Frankfurt berichtet unser Reporter Lars Hofmann.
Um Bewegung in den festgefahrenen Tarifkonflikt zu bekommen, schlägt die Pilotengewerkschaft der Lufthansa eine Schlichtung vor. Die Lufthansa teilte auf Anfrage mit, sie sei offen für eine Schlichtung aller Tarifthemen, um eine nachhaltige Befriedung zu erreichen. Ob und wann es zu einer Schlichtung kommt, ist allerdings noch offen. Aktuell hat der Konzern alleine am Frankfurter Flughafen wegen des laufenden Flugbegleiterstreiks für heute und morgen mehr als 1200 Flüge gestrichen. In München fallen bis einschließlich morgen aktuell knapp 800 Starts und Landungen aus. Auch am Freitag dürfte der Großteil der geplanten Lufthansa-Flüge gestrichen werden, wenn sich die Pilotengewerkschaft und das Unternehmen bis dahin nicht auf eine Schlichtung einigen.
Israel und der Libanon wollen weiter miteinander sprechen. Bei einem ersten Treffen gestern in den USA seit Jahrzehnten seien die Gespräche konstruktiv verlaufen, so das US-Außenministerium. Wann und wo die weiteren Gespräche stattfinden sollen, das muss noch festgelegt werden. Die Details jetzt von unserem USA-Korrespondenten Carsten Kühntop.
Israels Botschafter Leiter nannte das Treffen einen Sieg für die Vernunft. Beide Seiten seien sich einig darin, den Libanon von einer so wörtlich Besatzung durch die Hisbollah zu befreien. Die libanesische Botschafterin Moawad äußerte sich zurückhaltender und forderte eine sofortige Waffenruhe. Der Termin im State Department sei konstruktiv gewesen. Die Hisbollah hatte die Regierung in Beirut vor einer Teilnahme an dem Gespräch gewarnt. Ministerpräsident Salam entgegnete, er lasse sich nicht erpressen.
Kanadas Premierminister Mark Carney kann künftig mit einer absoluten Mehrheit der Sitze im Parlament regieren. Vor fast genau einem Jahr hatte Carney die Parlamentswahl knapp gewonnen, allerdings reichte der Vorsprung nicht für eine absolute Mehrheit der Sitze im Parlament. Als erster Premierminister in der politischen Geschichte Kanadas ist es Carney nun gelungen, aus einer Minderheitsregierung eine Mehrheitsregierung zu machen. Aus dem ARD-Studio Kanada berichtet Martin Ganselmeier.
Möglich wurde dies, weil in den vergangenen Monaten 4 konservative Abgeordnete ins Lager von Carneys Liberalen wechselten. Und bei Nachwahlen in 3 Wahlbezirken setzten sich in dieser Woche jeweils die liberalen Kandidatinnen durch. Somit kann Carney ab sofort durchregieren, ohne mühsam für einzelne Gesetze nach Mehrheiten im Parlament zu suchen. Carney, dessen Zustimmungswerte derzeit bei 60% liegen, bedankte sich für das Vertrauen der Bürger. Als erste Maßnahme setzte er die Kraftstoffsteuer aus, von Montag an bis Anfang September. Damit sinkt der Benzinpreis in Kanada um umgerechnet 7 Cent pro Liter. Carney will in den nächsten Jahren die kanadische Wirtschaft weniger abhängig von den USA machen, kräftig in die Verteidigung investieren und den Bau einer Ölpipeline vorantreiben.
In Karlsruhe haben Ameisen mehrfach für einen Ampelausfall gesorgt. Das hat die Stadt dem SWR bestätigt. Durch den jüngsten Ausfall am Montagabend kam es zu einem Unfall, bei dem 2 Menschen verletzt wurden. Aus dem SWR-Studio in Karlsruhe berichtet Fabiola Germer.
Ein Ameisenbefall habe am Steuergerät der Ampel einen wiederkehrenden technischen Defekt verursacht, so die Stadt Karlsruhe in der Mitteilung. 4-mal habe der dazu geführt, dass die Ampel im April ausgefallen war. Laut Polizei hatte es an dieser Ampel mehrere Unfälle mit Verletzten gegeben. Die Ampelanlage wurde laut eines Sprechers der Stadt Karlsruhe gereinigt und bestmöglich gegen das Eindringen von Insekten abgedichtet. Ausfälle bei technischen Einrichtungen seien jedoch immer möglich.
Ein echter Picasso für 100 Euro? Dieses Schnäppchen hat ein Ingenieur aus Paris gemacht. Ari Odaro hat am Abend bei einer Verlosung für einen guten Zweck ein Gemälde des spanischen Malers im Wert von mehr als 1 Million Euro gewonnen. Sein Los habe er erst am Wochenende gekauft, berichtet er dem Auktionshaus Christie's. Aus Paris berichtet Julia Borutta.
Das Bild, das Ari Odara wohl vorerst behalten will, heißt Tête de Femme, Frauenkopf. Pablo Picasso hatte es 1941, inspiriert von seiner Muse Dora Maar, gemalt. Es ist nicht das erste Mal, dass ein Picasso für gute Zwecke verlost wird. Die Gewinner der 2 vorangegangenen Ausgaben kamen aus den USA und Italien. Die französische Alzheimer-Stiftung gibt an, dass sie ihr Ziel erreicht und insgesamt 120.000 Lose verkauft habe. Mit dem Erlös von 12 Millionen Euro soll nun die Alzheimer-Forschung unterstützt und die Patientenbetreuung verbessert werden.
Die deutschen Fußballerinnen haben auch ihr 3. WM-Qualifikationsspiel gewonnen. Das Team von Bundestrainer Christian Wück siegte am Abend in Nürnberg gegen Österreich mit 5:1 und ist damit weiter Gruppenerster. Aus Nürnberg berichtet unsere Sportreporterin Patricia Gabor.
Zu den Torschützinnen gehörten unter anderem Jule Brandt und Lea Schüller. Zufrieden war Bundestrainer Christian Wück trotzdem nicht so wirklich. Die vielen Fehlpässe und das eine Gegentor ärgerten ihn. Er hätte sich mehr Cleverness gewünscht. An der Bilanz gibt es aber nichts zu kritisieren. 3 Spiele in der Qualifikation, 3 Siege, 14 Tore. Deutschland greift nach dem WM-Ticket. Nur eine Sache trifft das Team hart. Kapitänin Julia Gwin musste verletzt vom Platz. Untersuchungen werden erst noch zeigen, wie schlimm es ihre Schulter erwischt hat.
Und in der Fußball-Champions League will der FC Bayern München heute Abend den Einzug ins Halbfinale perfekt machen. Die Münchner haben das Viertelfinal-Hinspiel bei Real Madrid vergangene Woche mit 2:1 gewonnen.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Örtlich noch leicht bewölkt oder neblig. Tagsüber scheint die Sonne, es ist aber auch mal stärker bewölkt. Und es wird deutlich milder als in den vergangenen Tagen bei 14 bis 21 Grad.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Die Politiker rechtspopulistischer und rechtsnationaler Parteien in Europa haben genau hingeschaut, was am Sonntag in Ungarn passiert ist. Viktor Orbán, der autoritär regiert hat, wurde abgewählt. Nach der Parlamentswahl in Ungarn, wo steht der Rechtspopulismus in Europa? Das ist die SWR aktuell Serie der Woche. Heute schauen wir nach Italien. Dort ist Giorgia Meloni seit 2022 Regierungschefin. Die 49-Jährige ist Vorsitzende der als postfaschistisch eingestuften Fratelli d'Italia und führt eine rechtsgerichtete Koalition, an der noch die Lega und Forza Italia beteiligt sind. Lisa Weiß ist unsere Korrespondentin in Rom. Was bedeutet die Niederlage Viktor Orbáns in Ungarn, den Meloni immer wieder als Freund bezeichnet hat, für sie und ihre Politik in Italien?
Tatsächlich ist Meloni, auch wenn sie ihn jetzt noch mal als Freund bezeichnet hat, schon seit Monaten auf Distanz zu Orban gegangen. Und ich vermute, dass das daran liegt, dass er seinen Wahlkampf sehr auf diese Russlandfrage ausgerichtet hat und sie unterstützt die Ukraine. Und daher hat sie ihn auch im Wahlkampf nicht irgendwie offensiv unterstützt. Ich kann mir auch vorstellen, dass ihr schon klar war, dass eine Niederlage möglich wäre und sie sich da nicht irgendwie, dass sie nicht wollte, dass das sie dann irgendwie in irgendeiner Art und Weise auch betrifft. Tatsächlich ist es ein bisschen anders bei ihrem Koalitionspartner Salvini, der hat, also Salvini von der Lega, der Orban im Wahlkampf unterstützt hat. Also es wird auf sie persönlich, hat das jetzt keine negativen Auswirkungen. Ganz im Gegenteil, die italienischen Medien schreiben, dass der Wahlgewinner schon angekündigt hätte, Meloni zu treffen, dass er gesagt hätte, Meloni sei ihm relativ nah. Also da sieht man schon ein bisschen, dass sie da drüber steht, also dass das für sie jetzt keine Niederlage ist.
Im nächsten Jahr ist Parlamentswahl in Italien. Sitzt Meloni noch fest im Sattel?
Also ihre Partei Fratelli d'Italia wäre laut Umfragen immer noch stärkste Kraft, wenn jetzt Parlamentswahlen wären. Die Umfragewerte sind zwar schon leicht runtergegangen, aber im Vergleich zu vorherigen Regierungen in Italien ist das echt stabil. Ich glaube, sie hat gute Chance, diese Legislaturperiode zu beenden als eine von ganz wenigen Regierungen in Italien bisher.
Eine beachtliche Schlappe war es für Giorgia Meloni dagegen, dass sie im vergangenen Monat mit ihrer Justizreform gescheitert ist. Mhm. Rund 54% der Italiener stimmten in einem Referendum dagegen. Wie sehr hat sie diese Niederlage politisch geschwächt?
Ich glaube, es hat sie vor allem in den eigenen Reihen geschwächt. Das sieht man daran, dass sich am Tag nach dem Referendum, wie das bei solchen Fällen so ist, bei solchen Niederlagen, irgendwie allen klar war, es müssen jetzt Konsequenzen folgen. Und dann haben eben zwei weniger wichtige PolitikerInnen, also ein Kabinettschefin im Justizministerium und der Staatssekretär dieses Ministeriums, ihre Posten aufgegeben. Da gab es auch einen guten Grund dafür. Die eine hatte im Wahlkampf italienische Richter mit Exekutionskommandos verglichen und dem anderen werden Verbindungen zur Camorra, also der neapolitanischen Mafia, vorgeworfen. Das waren so die klassischen Bauernopfer. Aber es sollte eben auch noch eine Ministerin geben, das ist die Tourismusministerin Daniela Santanchè, die eben zu Melonis Partei Fratelli d'Italia gehört. Und die steht derzeit unter anderem wegen betrügerischem Bankrott und Bilanzfälschung vor Gericht. Aber diese Ministerin wollte nicht zurücktreten. Da braucht es viel Druck, erst nach einem bitterbösen Brief von Meloni und einem bitterbösen Brief zurück ist sie dann doch gegangen. An diesem Machtkampf merkt man einfach, dass Meloni nicht mehr die völlig unumstrittene Herrscherin ist in den eigenen Reihen, die sie bisher war.
Unsere Italien-Korrespondentin Lisa Weiß in Rom. Nach der Parlamentswahl in Ungarn, wo steht der Rechtspopulismus in Europa? Das ist die SWR Aktuell-Serie der Woche. Und morgen früh zwischen 6 und 9 berichten wir über Rechtspopulismus à la Française, der Rassemblement National in Frankreich.
SWR Aktuell, was heute wichtig wird.
Sind die Koalitionsverhandlungen zur Bildung einer neuen Regierung in Baden-Württemberg, die heute beginnen? Der zukünftige Ministerpräsident Cem Özdemir von den Grünen nannte gestern Abend im SWR die Kernpunkte, auf die sich die Grünen mit der CDU in den Sondierungen verständigt haben.
Wenn ich über Entlasten rede, dann geht es ums Thema Entbürokratisierung. Zweitens, wir wollen erneuern. Unser gemeinsames Ziel ist, dass das Auto der Zukunft ebenfalls aus Baden-Württemberg kommt. Und schließlich drittens, beim Sichern, es geht darum, gute Bildung beginnt bereits vor Eintritt in die erste Schulklasse. Deshalb freue ich mich sehr darüber, dass wir ganz schnell einig waren, dass unsere beiden Versprechen, das kostenfreie letzte Kita-Jahr, prioritär umgesetzt wird.
Jetzt sind die Fachpolitiker von Grünen und CDU gefordert. Sie sollen die Details der zukünftigen Zusammenarbeit klären. Aus der SWR-Redaktion Landespolitik in Stuttgart berichtet Ruben Moratz.
Er gebe zu, dass es lange gedauert habe, bis das gestern vorgestellte Sondierungspapier fertig war, sagte der designierte Ministerpräsident Özdemir im SWR. Aber das Ergebnis könne sich nun sehen lassen. Nachdem es in der letzten Phase des Wahlkampfs und auch nach der Wahl harte Attacken und verhärtete Fronten zwischen Grünen und CDU gab, zeigen sich beide Parteien nun versöhnlich und zuversichtlich. Cem Özdemir werde ein guter Ministerpräsident sein, so CDU-Chef Hagel. Özdemir betonte, er wolle keine Berliner Verhältnisse mit viel Streitereien in Baden-Württemberg. Bezüglich der Verteilung der Ministerien einigten sich die Parteien auf einen Gleichstand. Demnach soll die CDU künftig auch das Kultusministerium und das Verkehrsressort führen. Die wurden bisher von den Grünen geleitet. Die CDU behält außerdem das Innen-, Wirtschafts-, Landwirtschafts- und Justizministerium. Die Grünen wiederum übernehmen das Bauministerium von der CDU. Daneben bleiben Finanz-, Umwelt-, Sozial- und Wissenschaftsministerium in grüner Hand.
Das Laden von Elektroautos in Mehrfamilienhäusern soll künftig einfacher werden. Ab heute können Wohnungsbesitzer und Eigentümergemeinschaften Fördergeld vom Bund beantragen, wenn sie Stellplätze mit Ladestationen aufrüsten wollen. 500 Millionen Euro stehen bis November zur Verfügung. Jim Bob Nikschas.
Bis zu 2000 Euro Förderung pro Stellplatz sind möglich, aber es gibt eine Reihe von Bedingungen. Pro Mehrfamilienhaus müssen 20% aller Stellplätze mindestens verkabelt werden. 6 Parkplätze müssen es auf jeden Fall sein. Der Strom muss zudem aus erneuerbaren Energien kommen, über einen Ökostromtarif oder eine Solaranlage auf dem Hausdach. Wohnungsbesitzer oder Eigentümergemeinschaften können die Anträge ab heute online stellen. Sie sollen dann sofort bearbeitet werden. Das Geld könnte also schon vor November aufgebraucht sein. Wichtig, erst nach einem positiven Bescheid dürfen die Handwerker anrücken, sonst gibt es kein Geld.
Das neue Förderprogramm für E-Mobilität, damit Ladesäulen auch in Mehrfamilienhäusern entstehen, startet also heute. Ein Grund zum Feiern ist das für Jan-Friedrich Willems aber nicht.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Jetzt hagelt es also Geld. Ab heute 500 Millionen für E-Auto-Ladesäulen. Bald kommen dann auch noch der Tankrabatt und der steuerfreie Arbeitnehmerbonus. Einerseits darf man sagen, wird auch Zeit. Schließlich hat sich die Regierung ja selbst hunderte Milliarden Euro Sondervermögen geschenkt. Und das Geld ist ja nicht für die Regierung gedacht, sondern am Ende für Bürgerinnen, Bürger und die Wirtschaft. Insofern, ole ole und Geldmarsch. Andererseits ist aber auch wahr, Schwarz-Rot hat die Gießkannenförderung für sich entdeckt. Denn die Ladesäulenmillionen können auch gute Gewinne machende Großvermieter wie Vonovia und Co. beantragen. Brauchen die das wirklich? Und den Tankrabatt kriegen, wenn er denn beim Autofahrer ankommt, Nissan Micra-Fahrer genauso wie Porsche 911-Raser, die bestimmt nicht wegen der hohen Spritpreise verhungern. Deshalb ist es durchaus angebracht, vom Staat mehr Unterstützung zu fordern, aber eben auch, dass er mehr Hirnschmalz reinsteckt, wo das Geld wirklich am effektivsten eingesetzt werden kann. Denn nur weil es viel gibt, muss ja nicht viel aus dem Fenster geschmissen werden.
Die Meinung von Jan-Friedrich Willems aus unserem Hauptstadtstudio. Die Bundesregierung rückt den blutigen Bürgerkrieg im Sudan heute in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. In Berlin findet am 3. Jahrestag des Beginns des Konfliktes eine internationale Konferenz statt. Das Unglück bei einer Wassershow im Europapark in Rust im Ortenaukreis mit mehreren Verletzten beschäftigt erneut die Justiz. Weil der Verteidiger beim letzten Termin im Dezember krank war, wird das Verfahren heute am Amtsgericht Ettenheim neu aufgerollt. Peter Steffe.
Das Unglück war im Sommer 2023 passiert bei einer Show mitten im Europapark. Ein Wasserbecken brach auseinander, mehrere Sprungtürme stürzten ein, 8 Menschen wurden verletzt. Angeklagt ist der 45-jährige Geschäftsführer einer Firma, die für den Aufbau und den Ablauf der Show verantwortlich war. Er soll bei der Montage bestimmte Vorgaben missachtet haben. Bereits beim Prozessende 2025 hatte der Mann Versäumnisse eingeräumt.
In einem islamischen Schülerwohnheim in Gingen an der Brenz sollen über Jahre hinweg Jungen sexuell missbraucht worden sein. Gegen einen ehemaligen Betreuer und islamischen Religionsgelehrten beginnt heute am Landgericht Ellwangen der Prozess. Peter Köpple.
Der 35-Jährige soll laut Anklageschrift insgesamt 8 Jungen in den letzten Jahren missbraucht haben. Die Opfer waren demzufolge zwischen 12 und 17 Jahre alt. Die Vorwürfe sind massiv. Von gewaltsamen sexuellen Handlungen ist die Rede, auch von Vergewaltigung. Der Angeklagte soll seine Funktion als sogenannter Hodscha, Religionslehrer und Betreuer, ausgenutzt haben. Unter anderem soll er nach Angaben des Landgerichts direkt bei den Kindern in dem Gingner Heim übernachtet haben und mit ihnen Reisen, zum Beispiel nach Paris, unternommen haben.
Heute ist der Schwerpunkttag der internationalen Kontrollwoche Speed. An diesem sogenannten Blitzermarathon beteiligt sich auch die Polizei in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Geschwindigkeitskontrollen finden an Orten statt, wo generell zu schnell gefahren wird und laut ADAC dort, wo viele Unfälle passieren. Bruno Nonninger.
aber auch vor Kindergärten, Schulen oder Krankenhäusern werde geblitzt. Der sogenannte Blitzermarathon in Rheinland-Pfalz sei ein wichtiger Beitrag für mehr Sicherheit im Straßenverkehr, so ein Sprecher des ADAC Mittelrhein in Koblenz. Wichtig sei aber vor allem, dass jeder Verkehrsteilnehmer sein Fahrverhalten durch die Aktion hinterfrage. Denn nur angepasstes und vorausschauendes Fahren helfe wirklich, die Unfallzahlen zu senken. Die Kontrollwoche Speed wird von der internationalen Polizeiorganisation Roadpol organisiert und findet gleichzeitig in mehreren europäischen Ländern statt.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds.